Ja, das Gleichnis von der Aussaat, das ist heute dran. Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Ich lese einmal nach der guten Nachricht. Wir können es auch auf der Folie sehen. Lukas 8, 4 bis 15. Eine große Menschenmenge sammelte sich um Jesus. Aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Wieder andere Körner fielen mitten in Dornengestrüpp. Das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Darauf rief Jesus: Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete: Euch hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Die anderen bekommen davon nur in Gleichnissen zu hören. Sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis will Folgendes sagen: Der Samen ist die Botschaft Gottes. Bei manchem, die sie hören, geht es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Er will nicht, dass sie die Botschaft annehmen und gerettet werden. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Boden fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Freuden an, aber sie sind Menschen ohne Wurzel. Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft, aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, fallen sie ab. Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügung und bringen keine Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft mit gutem und willigem Herzen an, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus erfolgreich war. Wir würden heute sagen, er war erfolgreich. Er war sehr erfolgreich. Aus ganze Städte leerten sich. Die Leute kamen zu ihm. Ich stelle mir vor, wenn ich das so in unsere heutige Zeit übertrage, da werden Stadtratssitzungen abgesagt, weil die einzelnen Mitglieder sagen, da kommt Jesus, ich muss hin. Oder die Elternabende in der Schule müssen leider ausfallen, weil Jesus kommt. Und das ist auf jeden Fall wichtiger als ein Elternabend, wo es um so belanglose Dinge geht wie zweite Fremdsprache oder so. Jesus war sehr erfolgreich, unglaublich. Ganze Städte kamen zu ihm. Und ich kann mir vorstellen, als die Jünger das so alles mitgekriegt haben, wie sie die Menge so kaum übersehen konnten, dass sie sich mächtig gefreut haben. Das war doch mal was. Gerade eben noch Fischer, unbedeutend, kleine Nummer am See Genezareth und heute ganz nah am Epizentrum einer neuen Zeit. Simon hat noch das Wort Jesu im Ohr: Du sollst von jetzt an Menschen fischen. Und da wird er gedacht haben, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Da hält aber Jesus dann die Rede vom Seemann und vom vierfachen Ackerboden, das viele von uns so gut kennen. Und das ist eigentlich ein Gleichnis, das wie eine kalte Dusche ist. Für die ganze Begeisterung und für das Feuer, das da ist. Mein lieber Simon, es ist nicht so, wie es scheint. Lass dich bloß nicht beeindrucken von dieser Menschenmenge. Die Leute kamen in Massen, in Strömen, ganze Mengen. Die Leute waren begeistert von Jesus. Aber wenn man sich mal genau anguckt, wovon waren die denn da eigentlich begeistert? Sie waren hauptsächlich begeistert, wenn Jesus etwas getan hat. Die waren zum Beispiel begeistert, als Jesus einen Toten auferweckt hat. Das war was. Zum Beispiel den jungen Mann in Nain. Sie waren begeistert, als er Wasser in Wein verwandeln konnte. Gut, das macht Gott ja jeden Tag. Er braucht dazu nur ein bisschen länger, einen Sommer oder so, bis er Wasser in Wein verwandelt hat. Aber in so kurzer Zeit, in einem Nu. Der Jubel war groß. Ein Kranker wurde geheilt, da und dort. Aber wenn Jesus geredet hat, wenn er eine Predigt gehalten hat, dann war noch mit die positivste Reaktion Entsetzen. Sie entsetzten sich. Dass die Leute dieses Wort gerne gehört hätten, das er gesagt hat, das ist selten mal irgendwo erwähnt. Ein Beispiel, das wir vielleicht auch kennen, als Jesus die 5000 Menschen gespeist hat, kann man nachlesen, Johannes Kapitel 6, da waren die Leute so begeistert, dass sie gesagt haben, Jesus ist König. Er ist eigentlich König der Herzen oder zumindest König der Bäuche, denn er kann ja Brot machen. Und sie wollten ihn tatsächlich zum König machen. Und Jesus nutzt die Gelegenheit und spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist. Und das war die größte Pleite, die er bis dahin erlebt hat. Denn die gleichen Leute, die gerade noch begeistert waren, die liefen alle weg. Nur noch der harte Kern blieb übrig. Das ist eine harte Rede, sagten sie. Wer kann die hören? Und das ist übrigens bis heute so. Viele haben Probleme mit dem Wort Gottes. Man kann ein schönes Rahmenprogramm machen, alles ein bisschen lockerer machen. Und wir tun es ja auch, bemühen uns auch, den Menschen entgegenzukommen. Viele kommen auch, manche jedenfalls. Man kann einiges machen. Und zumindest kommen einige Leute mehr als sonst. Aber das Hauptproblem bleibt trotz aller Bemühungen dann doch. Wir interessieren uns für viel. Bloß das Wort Gottes lässt uns kalt. Was uns Hinz und Kunz erzählen, das ist interessant. Aber was der lebendige Gott uns zu sagen hat, ist egal. Das gibt's doch nicht. Und das ist Tendenz. Das ist Tendenz, die wir überall sehen. Der Mensch will das Wort Gottes nicht hören. Er will es einfach nicht. Man kann es verpacken, wie man will. Es bleibt. Und das war interessanterweise, ist nicht erst heute so, im 21. Jahrhundert oder vielleicht im 20. Jahrhundert. Das war bei Jesus eigentlich schon so. Eigentlich war es bei Jesus schon so. Wie kommt das? Das Gleichnis möchte verstehen, helfen, vielleicht auch der eigenen Unlust zum Wort Gottes auf die Schliche zu kommen. Es gibt eine ganz normale Ablehnung des Wortes Gottes. Nicht bloß bei irgendwelchen Leuten irgendwo, die jetzt gar nicht hier sind, sondern vielleicht noch in den Betten oder so auf dem Balkon beim Brunch, sondern bei uns hier und heute, hier unter uns. Jeder darf sich angesprochen fühlen. Weil wir ganz natürliche Leute sind, vom Fleisch und Blut. Paulus schreibt an seine Freunde in Korinth, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Und darum hat ja Jesus dieses Gleichnis hier gebraucht, damit uns das Entscheidende aufgeht. Die Folie 5, bitte. Also es ist ein Misserfolg da und man fragt nach den Ursachen. Wie kann das sein, dass das nicht klappt mit dem Wort Gottes, dass es irgendwie nicht ankommt? Was ist nicht die Ursache des Misserfolgs? Das ist mein erster Punkt. Und der erste Unterpunkt ist, es ist nicht der Bauer. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere widerspricht. Wieso? Na klar, ist der Bauer die Ursache. Denn guck dir den doch mal an. Wie machten wir das? Der fasst in seine Tasche und schmeißt die Körner raus. Und wo schmeißt er die überall hin? Auf dem Weg und unter die Disteln und auf dem Felsen. Da kann doch nichts werden. Was ist das für ein Bauer? Ein Bauer, der das Saatgut nur so rauswirft, bei dem stimmt's ja wohl nicht richtig. Der ist vielleicht noch so ein bisschen im Halbschlaf, hat nicht lang genug geschlafen in der Nacht. Er schmeißt auf dem Weg. Da kann es doch nichts geben. Wie die Dornen auf den Felsen. Und schließlich trifft er auch noch das gute Feld. Ein Glück. Schlimm genug, dass er dumm ist, wenn er auch noch hungern müsste. Oh je. Es scheint aber nur so. denn die Felder in Israel damals waren anders als bei uns im Ried. Diese Riesenfelder, da kann man gar nicht so dumm schmeißen, dass es auf den Weg geht. Die Felder damals waren klein. Die waren vielleicht eher so wie die Parzellen zwischen Sulzbach West und dem Bahndamm. Mit kleinen Trampelpfaden überall dazwischen und Felsen, so ganz dicht unter der Oberfläche. Wenige Zentimeter. Man pflügte damals ganz, ganz so nur an der Oberfläche, sodass man Felsen und dicke Steine gar nicht sehen konnte bei der Aussaat. An manchen Stellen wuchsen Kratzdisteln und anderes Unkraut. Durch den leichten Pflug konnte es nicht gelingen, die Saat der Unkräuter ganz umzupflügen. Solange diese Unkräuter nicht aufgegangen waren, konnte man sie gar nicht sehen. Man sah also gar nicht, wenn die Saat dahin ging, ob es gutes Land würde oder ob da einmal Dornen wachsen. Aber es geht ja hier nicht um Landwirtschaft. Jesus will uns daran zeigen, wie Gott ist. Denn der Seemann, das bin nicht ich oder sonst irgendein Pastor oder Evangelist oder Prediger oder Pfarrer. Der Seemann ist Gott selber. Und Jesus möchte daran zeigen, so seht Gott. Er steht letztlich hinter seinem Wort. Überall da, wo Gottes Wort gesagt wird, vordergründig ist da immer ein Mensch mit dabei. Aber dahinter steht immer Gott selber. Wenn ich Gottes Wort höre, soll ich bloß nicht sagen, das sind ein paar Sätze zwischen zwei Buchdeckeln. Sondern es ist Gott selber, der zu mir redet. Der mit mir etwas zu besprechen hat. Und das ist der Unterschied. Er sieht sein Wort einfach so aus, ohne Rücksicht darauf, ob da Chancen sind, dass da was aufgeht. Zwar kennt er seine Pappenheimer, aber es soll keiner sagen, ich habe meine Chance nicht gehabt. Er kalkuliert gar nicht. Wir müssen uns, weil unsere Kräfte begrenzt sind als Gemeinde, vielleicht manchmal über Zielgruppen Gedanken machen. Zu wem hat Gott uns gesandt? Für wen wollen wir etwas unternehmen? Unsere Kräfte sind ja begrenzt. Aber ich habe so gedacht, vielleicht tun wir es manchmal auch zu viel. Denn Gott hat keine Zielgruppe. Alle sollen sein Wort hören. Alle. Bei ihm gibt es keine Zielgruppen. Seine Zielgruppe ist das ganze Feld, alle Völker, alle Generationen. Und Gott gibt sein Wort reichlich, zu allen möglichen Zeiten. Viele von uns müssen sagen, also Gott hat mich in meinem Leben überschüttet mit seinem Wort. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe schon ganz früh, meine Eltern haben mit mir gebetet und haben mir abends eine Geschichte vorgelesen. Ich habe Kindergottesdienst gehabt und vielleicht noch Jungscha und viele andere Dinge mehr. Und so ging das bis heute. Ich bin überschüttet von Gottes Wort. Er hat viel zu mir geredet. Und manche davon, die haben es satt. Und das ist leider auch bei Christenkindern so. Ich habe schon oft erlebt, dass gerade die, die ganz viel von Gott gehört haben, sagen, ich habe es satt, mir ist es über, ich kann damit nichts anfangen. Also, das ist nichts bewirkt, das liegt nicht am Seemann, weil der Seemann ist nicht irgendein Mensch, sondern es ist Gott selber. Und er seht überall. Auch eine andere Ursache trifft nicht zu. Es liegt auch nicht am Korn. Jesus sagt, Gott ist der Seemann und er wirft sein Wort aus. Was ich sage, hat kein Gewicht. Das verhallt. Was Menschen sagen, hat kein Gewicht. Richtet oftmals nicht viel aus. Aber es ist ja nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Er ist nicht Müller oder Meier. Und darum leben wir heute in einer ganz tollen Zeit. Denn Gott teilt sein Wort aus. Er redet zu uns, er redet zu euch. Vielleicht schon am frühen Morgen. Und wenn es ein Wort der Losung ist, das euch begleitet. Oder wenn ihr stille Zeit macht. Und so war auch Jesus in seinem Wirken. Er war restlos von der unglaublichen Macht seines Wortes überzeugt. Er hat sich nicht aufs Wundertun verlegt, weil er gesehen hat, die Leute sind ja viel dankbarer, wenn ich Kranke heile oder Tote auferwecke. Er hat sich davon nicht beirren lassen, er hat trotzdem sein Wort gesagt. Dieses Wort ist das Einzige, was ein Mensch zur Rettung braucht und zur Verwandlung, zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, dass er so wird, wie Gott ihn einmal am Anfang gemeint hat. Gott wacht über sein Wort, dass er es wirklich tut. Wir sollten dranbleiben, mit einer gewissen Erwartung den Menschen das Wort Gottes nicht bezeugen und auch erklären. Junge Leute gehen durch eine Zeit, ja, komische Zeit, eine Zeit der Ablehnung und der Rebellion gehört irgendwo dazu. So. Vielleicht, ich spreche jetzt mal die jungen Leute an, bist du selber Christ und du denkst, es ist ja toll, dass ich hier mit anderen Christen zusammen bin, aber wenn ich in meine Klasse so gehe, dann ist da die Stimmung und die Atmosphäre und der Geist ein ganz anderer. Die haben gar kein Interesse, denen ist es alles egal. Aber sie machen dasselbe wie du durch. Eine Zeit des Abnabelns und der Abgrenzung und doch sollen sie Gottes Wort haben. Und ihr könnt dabei bleiben und könnt es bezeugen. Vielleicht so unter der Überschrift, du weißt, was es mir bedeutet und was es bei mir für Veränderungen ausgelöst hat. Und dann reden wir von diesem Wort Gottes in unserem Leben. Erweckungsbewegungen und Erneuerungsbewegungen, die sind nie davon ausgegangen, dass irgendwo eine große Kathedrale eingeweiht worden ist oder ein neues Liederbuch rausgekommen ist. Das fing immer damit an, dass Menschen sich dem Reden Gottes geöffnet haben. Gibt es viele Beispiele für. Auch letztlich unsere Gemeindebewegung ist mal so entstanden. Am Anfang bei den Leuten um Johann Gerhard Onken im Hafenviertel von Hamburg, so um 1830, 1840 rum, wo er von Schiff zu Schiff gegangen ist, Bibeln vertrieben hat, wo er Gläubige gesammelt hat oder einfach Leute, die Lust hatten, Gottes Wort zu hören und ganz, ganz viele neues Leben bekommen haben. Das Wort Gottes hat sie getroffen. Und das können wir auch aus all den anderen Erweckungsbewegungen sehen. Also wir sagten, an was liegt es nicht? Es liegt nicht am Sämann, denn das ist Gott, und auch nicht am Saatgut. Also was ist die Ursache des Misserfolgs? Mal die nächste Folie. Jetzt kommt die Auflösung. Die entscheidende Frage ist, bin ich ein guter Ackerboden? Wie würde Gott mich eigentlich beurteilen? Wie würde ich mich selber beurteilen? Würde ich sagen, ich bin ein guter Ackerboden? Sag nicht zu schnell, ich vertrockne. Weil ich zu der und der Familie gehöre oder in die und die Gemeinde gehe. Frag erstmal dich selber, bin ich ein guter Ackerboden? Wir müssen dieses Gleichnis nämlich ganz persönlich nehmen. Und auch die Christen unter uns müssen dieses Gleichnis ganz persönlich nehmen. Der Ackerboden, das ist nichts anderes als unser Inneres, unser Herz. Wir haben Gott vorhin so schöne Lieder gesungen. Da kam auch einiges davon vor. Wie sieht es damit aus? Es sieht ganz verschieden aus. Da ist zum Beispiel der Weg. Da redet Jesus zuerst von dem Weg, auf den das Korn fällt. Sie hören das Wort, wie wir ja auch. Wir hören alle das Wort. Jeder, der es irgendwo mal gehört hat, es muss nur zum Ohr reingegangen sein, der hat es gehört. Aber im Gegensatz zu all den anderen Böden, die hier genannt sind, wird es ohne Freude angenommen. Freust du dich auf Gottes Wort? Freust du dich über Gottes Wort? Was löst das in dir aus, wenn du es hörst? Oder bist du gleichgültig? Oder gelangweilt oder so? Denkst du morgens früh, au, jetzt mache ich meine Bibel auf. Und da spricht Gott mit mir. Das ist das Highlight des Tages. Oder denkst du, na mal sehen, ob ich noch Zeit habe. Die meisten Menschen sind heute in Europa, glaube ich, dieser Bodensorte zuzuweisen, der Bodensorte des Weges. Die sind so eingespannt, da geht so viel über einen hinweg. Den ganzen Tag Menschen, da klingelt das Telefon, dann kommt eine E-Mail. Sie sind immer in Aktion. Einer trampelt über sie hinweg und dann kommt schon gleich wieder der Nächste. beansprucht sind unsere Sinne bis zum geht nicht mehr. Und da werden sie hart. Da können sie gar nicht mehr hören. Sie hören wohl, aber es prallt ab. Man muss filtern, man kann nicht alles hören. Und da kommen die E-Mails vielleicht durch, aber Gottes Wort kommt nicht mehr durch. Wenn dann das Wort Gottes kommt, dann kann es nicht mehr eindringen. Das kennzeichnet unsere Generation heute. Das Zappen, das Surfen, immer was Neues. Es muss sich ständig etwas ereignen. Wenn sich was ereignet, dann lebe ich noch, dann ist alles noch in Ordnung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich einmal etwas nichts ereignet. Das ist eine Katastrophe. Man nennt diese Katastrophe Langeweile. Und Langeweile ist schlimmer als ein Tsunami. Langeweile ist ein Problem. Das ist so ähnlich wie Zahnschmerzen oder wie ein Harnwegsinfekt. Das muss beseitigt werden, so schnell es geht. Ein neues Spiel muss her oder so. Wir können heute unglaublich viel. Wir stecken sie alle in die Tasche. Alle die Generationen, die vor uns gelebt haben, mit unseren technischen und sonstigen Möglichkeiten. Aber wir können nicht mehr sagen, so, ich lass mal den ganzen anderen Kram und ich will jetzt einfach nur Gott hören. Und hier hinkt das Gleichnis natürlich, denn der Boden, der kann nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Der Boden ist passiv, aber ich bin nicht passiv. Ich kann was dafür, wenn ich so gleichgültig bin und wenn ich so gierig nach Neuigkeiten bin und nach Unterhaltung. Ich kann sagen, ich will mir Zeit nehmen zum Hören. Wenn ich diese Zeit nicht mehr habe, dann mache ich Gottes Wort unwirksam. Also es liegt nicht am Wort Gottes. Da kommen Leute, die es zertreten, also mies machen, um es mal zu übersetzen, trampeln über Gottes Wort. Und dann kommt schließlich der Teufel, der es mir wegnimmt. Dass ich es gar nicht mehr weiß, hab's vergessen. Warst du gestern im Gottesdienst? Oh ja, ja, wie war's denn? Ja, war schön. Ja, worum ging denn die Predigt? Weiß ich gar nicht mehr. Wie war denn der Titel? Irgendwas mit Gott oder so. Lest die Bibel. Vielleicht macht ihr das längst in eurem Hauskreis, eurer Kleingruppe, aber liest es mit Freude, mit Interesse und mit dem Bewusstsein, der lebendige Gott redet mit mir. Gebt der Bibel die Hälfte eurer Gruppenzeit. Und wenn ihr noch zu keiner Gruppe hört, schließt euch an. Kommt in die Bibelstunde. Also wenn die einzige Konkurrenz zur Bibelstunde der Krimi im Fernseher ist, dann kommt in die Bibelstunde. Das ist allemal besser. Ja, zweite Bodensorte, Felsen. Da steht da, dass wieder was anderes auf dem Felsen fällt. Natürlich kein offensichtlicher Felsen, sondern Felsen, der so 2 Zentimeter unterm Boden ist. Die nehmen also das Wort mit Freude auf. Und das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar sehr gut, dass man das Wort Gottes mit Freude aufnimmt. Das ist keine Kritik hier. Er meint Jesus nicht als Kritik, sondern er meint es als ein Lob. Das Wort Gottes mit Freuden aufnehmen. Denn das macht auch der gute Boden. Der nimmt auch Gottes Wort mit Freude auf. Gut. Soll keiner die Freude mies machen. Jesus macht die Freude auch nicht mies. Aber dann kommen Anfechtungen. Gegenwind in unterschiedlicher Windstärke. So von 1 bis 13 kann man sagen. Bei uns nur 1. Können höchstens mal Leute kommen und mir einen Glauben mies machen. Viel mehr passiert da nicht. In Indien, ich würde sagen Windstärke 10 bis 11, dringen Hindus in die Gemeinde ein, verprügeln den Pastor und schleppen ihn zur Polizei und verklagen ihn der Zwangsbekehrung. Habe ich diese Woche gerade im Internet gelesen bei Open Doors. Und gegen Kaution kommt er frei. Er macht eine Anzeige wegen Körperverletzung und die Polizei weigert sich, diese Anzeige aufzunehmen. Also das kann dann auch schon mal so sein. Oder noch schlimmer. Indien ist nicht das schlimmste Beispiel. Es kommen allerlei Versuchungen. Und es hat keine Wurzel. Es hat nicht den Willen, daran festzuhalten. ist es zwar Freude da zunächst, aber wenn Gegenwind kommt, nein, dann nicht. Es ist ganz nett, aber bei Gegenwind, da will ich es nicht behalten. Da will ich nicht dran festhalten. Und es fliegt mir davon. Wie schade. Eben dachte ich noch, also besser als die auf dem Weg bin ich allemal. Aber das Ergebnis ist letztlich das gleiche. Das Wort ist weg. Und das Dritte, da fällt einiges unter die Dornen. Sie hören das Wort, sie hören es mit Freude sogar. Und dann kommt Gegenwind und sie halten sogar daran fest. Toll. Aber auf dem Grund, wo sie sind, findet sich noch andere Saat. Ich sprach am Anfang davon. Man konnte sie nicht sehen. Die war noch nicht aufgegangen, aber sie war da. Und die fängt spontan an zu wachsen. Leute, die mit Gartenbau was zu tun haben, die wissen, Unkraut wächst immer wesentlich schneller als das, was eigentlich wachsen soll. Immer. Und so ist es da auch. Saat von Unkräutern, Unkraut. Und Jesus nennt dieses Unkraut mit Namen. Es handelt sich hier nicht um Quecke, Kratzdistel oder sonst, kenne ich da nicht so aus, was es so gibt. Aber er nennt sie Sorgen, das Unkraut der Sorgen, das Unkraut des Reichtums und das Unkraut der Vergnügung. Unkraut wächst immer schlimmer als die guten, schneller als die guten Pflanzen. Und am Ende verdrängen sie einfach die gute Saat. Und es ist ein verzweifelter Kampf, der immer zu führen ist. Hier gibt es keinen Waffenstillstand. Immer ein Kampf bei jedem von uns. Die Sorgen ersticken das Wort Gottes. Die Ängste. Finde ich einen Partner, der mich liebt, oder bleibe ich am Ende als Mauerblümchen zurück? Was wird mit meiner Krankheit? Wie geht es jetzt beruflich mit mir weiter, wo alle die Alten entlassen werden? Was wird aus meinen Kindern? Was gehen die für seltsame Wege? Und bei den Sorgen, da sieht man die Gefahren. Und man kann überhaupt nichts anderes mehr denken. Und wenn ihr die Bibel lesen wollt, dann ersticken sofort, irgendein Sorgengedanke kommt da und erstickt das Wort. Ich lese es, ich sehe es vor Augen, aber peng, kommt wieder so eine Sorge und ich nehme das gar nicht wahr. Verdienen die Sorgen so viel Raum in meinem Leben? Gebe ich ihnen so viel Ehre? Sorgen ärgern uns, ja, und wir haben was eigentlich gegen die Sorgen, weil die unser Leben so schlecht machen und so unlebenswert. Aber Sorgen sind auch deswegen schlimm, weil sie zu falschen Entscheidungen führen und weil sie verhindern, dass Gottes Wort mich in der Tiefe meiner Persönlichkeit verändert. Es geht nicht nur um Rettung vor dem Gericht Gottes hier. Die Jünger sind angesprochen. Es geht um Wachstum im Glauben. Es geht um Frucht. Zweites Reichtum. Matthäus, der berichtet dieses Wort noch prägnanter. Er schreibt, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum. Betrügerische Reichtum ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Dass der Reichtum das Wort Gottes erstickt, das ist eine Tatsache. Denn der Reichtum, der gaukelt uns was vor. Von Sicherheit und Frieden. Ich habe so viele Möglichkeiten, mich zu schützen und vorzusorgen vor allen Unbilden des Lebens. Das ist Betrug. Und dann schließlich Vergnügung. Die Vergnügung, die auch ersticken können. Jetzt denkt bloß nicht, dass Gott uns was vermiesen will. Vergnügungen sind schön. Fahrt mal nach Legoland oder was dergleichen mehr gibt. Die Lebensfreude ist ja nicht böse. Was ist denn hier gemeint? Lebensfreuden sind was Schönes. Aber es hat das Zeug, unsere ganzen Gedanken bloß noch darum zum Kreisen zu bringen. Wo kriege ich Spaß her? Wo ist meine Freude? Man kann sich ergehen in Freude, nur noch Freuden suchen. Freude, Freude, Freude. Und da können wir das Wort Gottes nicht mehr hören. Es verdrängt einfach. Es ist an sich gut, aber es wächst und wächst und wächst. Und es verdrängt das Allerbeste. Die Freuden des Lebens, das ist etwas, was fasziniert und was leidenschaftliche Zuwendung fordert. Sei es Erotik oder ein Computerspiel. Was das Wort Gottes in eurem Leben erstickt, das zieht euch zur Hölle. wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Man kann sich mit vielen beschäftigen in dieser Welt und Jesus nennt es beim Namen. Und jeder muss wissen, wo ist der Grund, warum ich nicht zur Stille finde. Wenn ich mich zum Bibellesen hinsetze in der Stille, dann fällt mir viel ein. Dann kommen Gedanken. Ja, ich müsste eigentlich den mal anrufen. Oh, ich muss dringend noch eine E-Mail schreiben. Dann kann ich mir das auf einen Zettel schreiben. Ich schreibe mir das schon mal auf und dann weg damit. Und dann ist wieder Stille da. Kämpft um die Stille und um die Zeit zum Hören vom Wort Gottes, dass das nicht erstickt werden kann. Und jetzt zum letzten Punkt, das Wunder passiert. Ich sprach davon, woran es nicht liegt, und ich sprach davon, woran es liegt. Es liegt am Ackerboden. Darum geht's. Wie sieht der Boden deines Herzens aus? Das Saatkorn ist ein Wunder. Ich finde es immer wieder ein Wunder, das ist für Kinder etwas ganz Großes, wenn sie ein Saatkorn so in so einen Topf reintun und dann gucken die jeden Morgen, was ist draus geworden, gießen das eifrig und dann kommt so der erste Spross. Wie kann das sein? Aus so einem Korn so ein Spross und dann wächst es und dann kommt irgendwann sowas wie eine Frucht oder eine Blüte erstmal und dann eine Frucht. Wunderbar. Das Wort Gottes ist so ein Wunder. Solange es nicht gekeimt hat, ist es unscheinbar. Aber die Frucht, das ist das Entscheidende. Dass ein Mensch vom Tod ins Leben versetzt wird, das ist das Entscheidende. Dass er in seiner Persönlichkeit Heilung und Veränderung erfährt, das ist das Entscheidende. Es ist nicht so sehr der missionarische Erfolg hier. Nicht so sehr das. Wir denken bei Frucht schnell in Doppelzentnern. Gott denkt bei Frucht in Wohlgeruch, in guten Geschmack, in einen leckeren Apfel voller Aroma. Das geht nicht ohne Quantität, das ist klar. Aber das steht hier im Vordergrund. Wenn die Bibel von Frucht redet, dann redet sie in der Regel nicht von Doppelzentnern, sondern sie redet von etwas, was Gott wohlgefällig ist. Er wird so, wie Gott, der Schöpfer, ihn von Anfang an gewollt hat. Ich bin mal so die Predigtexte der letzten Sonntage durchgegangen. Hab mal geguckt, wo ich da so Frucht finde, wo Jesus so über Frucht redet oder wo bei Menschen Frucht entsteht. Er redet über die Frucht der Barmherzigkeit. Zum Beispiel in Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Eine ganz wichtige Frucht. Oder in Lukas 7, Vers 50, die Sünderin, die Jesus salbte mit so kostbarem Parfüm, die Frucht des Friedens. Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dieser ganze Blumenstrauß der Frucht des Geistes, die Paulus im Galaterbrief zusammenfasst, in Kapitel 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friedfertigkeit, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstdisziplin. Das ist auch eine Frucht. Also, wäre eine schlechte Entscheidung, wenn wir Gottes Wort mit Gleichgültigkeit strafen, denn wir bestrafen nicht Gottes Wort, wir bestrafen uns selber. Lass uns sein Wort mit Freude aufnehmen, wie ein Schatz. Lass uns sein Wort aber nicht nur mit Freude aufnehmen, wie ein Schatz, sondern auch entschlossen daran festhalten bei Gegenwind. Und trotz all der Dinge, die wie Unkraut so neben uns immer wieder aufwachsen wollen, trotz der Sorgen und des Reichtums und der sonstigen Freuden im Leben, lass es uns umsetzen. Amen.